So, Peoples, es ist ein Mittwoch. Wir befinden uns im Schwabenland, im schönen Leonberg, auf dem Leonpalooza-Festival, wo wir heute Abend spielen. Der Soundcheck ist bereits hinter uns und wir sitzen backstage unter, was ist es?
Ein
Ahorn.
Ja, eine sogenannte Ahorn.
Und wir haben einen wunderbaren Gast.
Ich glaube, das ist...
Nein, ja. Das ist kein Ahorn.
Das ist kein Ahorn. Was ist denn? Sag mal, was ist denn?
Ich glaube, das ist eine Eiche.
Ja. Nein.
Doch, die Blätter
sagen
uns...
Die Blätter sind eichig.
Dass es eine Eiche ist.
Oh, jetzt können wir natürlich alle baden gehen. Ne?
Jetzt können wir alle schwer baden gehen. Aber es kann, da es ein Podcast ohne Video ist, kann uns hier keiner einen Strick draus drehen. Das ist das Schöne. Wir haben jemanden an unserer Seite, wie ihr schon hört. Es ist seines Zeichens Uli Röser, Posaunist und viel mehr, der heute mit uns diese Bühne betreten wird.
Welcome.
Ersatz Uli. Für den Johannes Golz und wir nutzen die Gunst der Stunde.
Vielen Dank.
Grüße
die Einladung,
dich.
Jungs.
Schön, dass du endlich mal, dass wir es endlich mal hinkriegen.
Ja.
Wir haben schon lange darüber gesprochen, mit dir mal zu quatschen.
Und der zweite Posaunist in unserer Podcast-Reihe, ne? Oder?
Hatten wir schon? Nee, Johannes hatten wir schon mal. Ja, genau.
Stimmt. Ja, den habe ich auch gehört.
Und dann haben wir mal telefoniert, auch irgendwann mal, und haben auch über den Podcast von Johannes gesprochen. Und dann kam uns die Idee, und dann können wir jetzt auch gleich den Vorab-Talk damit ad acta legen, nämlich eine Folge zu machen, die heißt Axel MV Nummer 46 von Wir und...
Die Welt,
Musikwelt, Aber die Folge heißt Uli Röser, ein Spezialist auf mehreren Standbeinen.
Ja, haben wir uns so ausgedacht, Uli.
Ja. Ja, jetzt kannst du das mal mit Inhalt füllen.
Dann erzähl mal.
Ja, so der Untertitel könnte ja sein, eierlegende Wollmilchsau.
Richtig. Mhm. Ja. Bevor wir ins Detail gehen, wer bist du, wo kommst du her? Wir beide kennen uns so ein bisschen, weil wir beide in Mannheim studiert haben. Du hast Jazz-Posaune studiert, ich habe Saxophon studiert.
Ich habe tatsächlich nicht in Mannheim studiert, sondern in Stuttgart, sondern ich war in Mannheim bei der Mardi Gras BB Brass Band.
Aber warum machst du so viel in unseren Kreisen? War das deswegen, oder was?
Ja.
Genau.
Die Connection ist die, dass der Jo bei uns früher bei Mardi Gras oft ausgeholfen hat.
Für dich?
Für mich und für den Rob.
Mhm.
Und so haben wir uns kennengelernt. Und da war so eine Schnittmenge zwischen Blasportgruppe und Mardi Gras.
Und irgendwelchen Big Bands und solchen Sachen irgendwie, ne?
Genau.
Genau, siehst du mal, ja? Irgendwie habe ich dich so, du warst so immer präsent auch in der Mannheimer Szene einfach.
Ja, tatsächlich.
Das war so Mardi Gras hat so den Sitz in Mannheim gehabt.
Ja,
diese
genau.
Oder so,
genau.
Oh, okay.
Das war eine Mannheimer Brassband, so die Urmutter.
Der Brassbands in Deutschland.
Brass Bands, ja, das sagt mir auch ein bisschen
was. Ja, es war eine geile Zeit, das war so 2000 aufwärts und dann... Die haben, als ich studiert habe, sehr viel, das war diese Universal-Zeit mit Mardi Gras, wo es sehr groß wurde und auch international wurde.
Das war eine super Zeit.
Da seid ihr sehr viel unterwegs gewesen. Ich war auf einigen Konzerten, wenn ihr unterwegs wart. Und das war für viele Bläser, sage ich jetzt mal, die angehende Profis waren, egal ob sie jetzt studieren oder nicht, war das eine geile Identifikation mit so einer Band, die irgendwie schon jazzy spielt, aber dann doch irgendwie... Massen begeistert, die eigentlich keine Jazzfans sind, sondern eher Indie, Trashy.
Absolut, es war
sehr geschmackvoll war das.
Das war die Sache so mit dem Sousaphon und so, ne?
Ja, genau. Zwei Drummer und ein DJ, was damals auch neu war.
Ah, okay.
Ein DJ, der den Sound noch irgendwie angereichert hat mit Scratch-Dingern. Ja. Und,
und aber eben einem Sänger und Frontmann, dem Doc Vance aus Mannheim, der, muss man wirklich sagen, viele haben das. Ich weiß nicht, so, ob Bläser das so schnell so kapieren, aber der hat schon durch seine Art, durch seinen Style, durch seine Texte und überhaupt die Auffassung von Musik, hat der das Ding auch massiv geshaped und auch vielleicht euch jungen Jazzcats so ein bisschen das, den Dreckfaktor rausgekitzelt. So.
Ja, absolut. Also ich, in der Zeit fand ich diese, also was ich dort gelernt habe, ist, da waren ja Leute, die waren von der Hochschule und so mit Hochschulskills versehen. Arrangieren, Noten schreiben und so weiter. Und der Jochen war der, der die Songs hauptsächlich 95% der Songs geschrieben hat und sich ausgedacht hat und hat uns die Songs dann vorgeführt auf dem Adat. Und wir haben die dann rausgeschrieben und arrangiert. Und er war so dieses Herzstück. Und da kamen, er ist ja kein studierter Musiker, ist Arzt. Und ist aber in der Musik durch und durch. Und da kamen so zwei Welten aufeinander. Und dann hat man gemerkt, nee, so ein Studium alleine ist es nicht,
ja,
um Musik zu verstehen. Oder
ja. Aber um jetzt nochmal auf dich, um jetzt von vornherein so ein bisschen mal den Leuten, diejenigen, die dich nicht kennen. Ich habe dich immer wahrgenommen als geilen Posaunisten, der einen Sinn hat für verschiedene Stilistiken vor allen Dingen, der aber auch einen Sinn hat, sich auf einer Bühne zu präsentieren, ohne jetzt, sage ich ganz bewusst, nicht peinlich, nicht over the top, sondern immer so, das Projekt braucht das, so wie man sich da so gibt. Das war immer bei dir so, ey, total natürlich. Mhm. Wir haben Big Band zusammengespielt, wir haben Pop-Sachen zusammengespielt und du warst immer jemand, den man, wo, klar, weil wenn man Uli anruft, ist immer geil und es macht aber auch immer Spaß, wenn er da ist, also auch menschlich so. Und dann kannst du jetzt gleich selber nochmal vervollständigen. Dein biggest Ding ist sicherlich in den letzten Jahren, dass du bei Udo Lindenberg jetzt seit langer Zeit in der Brass Section unterwegs bist, bei den Pustefixen.
Ja, genau.
Und aber eben auch tausend andere Sachen, von Coverband über Gala-Drops, über Jazz-Gigs, über Marching-Bands und
Theater.
Auch Theater. Und aber eben auch, und das ist so ein bisschen vielleicht auch eins unserer Themen heute, du hast auch immer weiterhin noch unterrichtet an verschiedenen Institutionen.
Genau.
Und bist eben so, eben nicht nur der Jazz-Posaunist, sondern du bist irgendwie so sehr breit aufgestellt, bis hin zu dem pädagogischen Teil.
Ja.
Und willst du es mal vervollständigen? Habe ich da das was weggelassen? Oder
nee,
was?
Eigentlich hast du alles erwischt.
Du kommst von der Posaune ursprünglich? Ist das dein?
Ich komme eigentlich vom Klavier. Ich habe erst mit 6 Klavier gelernt, 6 bis 16, 10 Jahre. Mhm. Und habe dann, also im süddeutschen Raum, wenn man ein Blechblasinstrument lernt, kommt man meistens aus dem Musikverein oder aus dem Posaunenchor. Bei mir war es der Posaunenchor. Ich erst Trompete gelernt.
Was heißt Posaunenchor? Also es ist ein Ensemble mit Posaunen?
Ein Posaunenchor ist eine Institution in der Kirche.
Mhm. Ah, okay.
Das sind Blechbläser, die Choräle spielen zu Gottesdiensten.
Und wie viele sind das dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz kleine, sind vielleicht 10, 12. Es gibt ganz große, sind 30, 40.
Aber es sind nur Posaunen?
Nur Posaunen und Trompeten. Und auch als Blechinstrumente.
Ah, okay. Und das ist dann, okay. Das ist so Kirchenmusik eigentlich?
Ja,
also ein kirchlicher Kontext?
Ja, das hat geschichtlich auch einen Hintergrund. Es gibt schon sehr lange und wird auch gepflegt dort.
Okay.
Das gibt es nahezu in jeder evangelischen Kirche im süddeutschen Raum, auch im norddeutschen, glaube ich.
Ja, so ein bisschen wie in Amerika die Gospel-Szene vielleicht vergleichbar, oder ist das so, weil da ist ja auch viel Musik immer...
Ja, vielleicht auf eine Art, aber es ist natürlich eine ganz andere Musik.
Ne? Ja. Deutsche Komposition
Kirchenmusik. Es geht von Bach-Chorälen los bis zu moderneren. Also das ist eine Szene, die sich auch immer weiterentwickelt. Da wird jedes Jahr neue Musik geschrieben von aktuellen... Ja.
Also Bach ist typisch dafür?
Bach-Choräle, ja, das ist... Es gibt so ein früher hieß es PKL, Posaunenklänge, jetzt heißt es, hat einen anderen Namen. Das ist so eine Stücksammlung von einigen hundert Stücken, die halt so ständig gebraucht werden.
Verstehe. Ist für mich spannend, weil ich komme ja von der Rockgitarre.
Das ist eine ganz andere Welt,
jetzt,
ja.
Genau, du hast jetzt eigentlich, genau, für mich ist es immer so ganz, what is it? Ganz neue Welt. Aber ich finde es spannend, weil ich bin ja auch im Tenzing, CVJM, so ein bisschen, also in diesen Chor, also als ich jünger war, reingekommen, da ging meine Musikzeit so los, aber da hat man Popsongs gesungen. Aber so in diese klassischen Choräle oder so, damit habe ich jetzt überhaupt keine Berührungspunkte.
Aber wie du sagst, als Bläser gibt es relativ wenige Einstiegspunkte und einer davon ist Verein oder so Posaunenchöre, symphonische Blasorchester, solche Sachen.
Ja.
Häufig kommt man über diese Wege da rein.
Verstehe.
Und erst dann biegen ein paar Leute ab in Richtung Popularmusik, um dann Jazz oder Pop zu machen.
Ja.
Aber viele haben diesen Background. Bei der Gitarre ist es anders.
Ja.
Ne? Entweder lernst du klassische Gitarre oder du nimmst die Gitarre, weil du Bock hast, weil du auf MTV ein Video gesehen hattest. So.
Ja. Oder dein Papa macht Musik
oder
wie bei
Papa,
mir
und
dann irgendwie wächst man.
Das ist bei Bläsern eher selten.
Ich hatte da Trompete gespielt erst. Und dann saß ich immer in dem Posaunenchor, die sitzen so im Halbkreis und links saßen die Posaunen. Und ich habe schon immer da so hingeschielt und habe gedacht, es gefällt mir. Das ist irgendwie, da muss man, die Technik hat mich fasziniert. Und ich habe immer gedacht, wenn der Bass dazukommt, wird ein Schuh draus.
Okay. Also Bass im Sinne von Bass?
Die,
oder
die
von
Bassstimme. Also das waren dann die immer Stimmen. Die Dritte, die Tenor und die Bassstimme. Und immer wenn der Bass dazu kam, der Kontrapunkt, dann wurde ein Schuh aus der Musik.
Aber das war ein Bläser, das war kein Bass.
Ja, ja.
Genau.
Bassstimme. Ja. Und das wollte ich machen.
Cool.
Ich habe gedacht, das will ich machen. Dann habe ich Posaune gelernt, relativ schnell, weil ich kannte den Bassschlüssel vom Klavierspielen.
Ah, okay.
Und auch diese ganzen musiktheoretischen Themen, Töne, Tonleitern, Rhythmus, alles, das war ja schon erledigt.
Ja.
Ich musste die Instrumententechnik lernen, dann ging es ziemlich schnell. Und dann bin ich aber auch sehr schnell abgebogen Richtung Jazz.
Spannend. Aber du hast dann schon, du warst konfrontiert mit einem Chorsatz und hast innerhalb dieses Satzes eigentlich schon gecheckt, wo die Bässe herkommen. Also du hast du schon genauer hingehört.
Ja, ja.
Das war jetzt nicht einfach Rock'n'Roll und mal Blues-Tonleiter, sondern du hast irgendwie schon...
Wobei, das kam auch ein bisschen vom Klavier, weil man Klavier mit der linken Hand auch Bassfiguren, da habe ich auch...
Hattest du schon ein bisschen...
Da ist der Kontrapunkt auch immer dabei.
Ja, verstehe. Okay.
Ja, ja.
Und dann bist du in Stuttgart an der Jazzhochschule mit der Posaune gewesen.
Ich habe in Stuttgart studiert, von die Mitte der 90er Jahre, 94 bis 2000.
Ach so, so früh?
Ja.
Okay.
Alter, ja, ja.
Lange.
Und genau, und da während der Zeit im Studium habe ich Kontakt gekriegt über den Steffen damals zu Mardi Gras.
Ja.
Und da habe ich dort dann angefangen. Und das Mardi Gras war eigentlich so die Zeit nach dem Studium, mit der Musik habe ich viel Zeit verbracht.
Hm.
Und hatte aber, weil du es vorher angesprochen hast, schon angefangen mit Unterrichten. Einfach natürlich auch aus, damit man mal einen Grundstock hat. Und als Blechbläser war es für mich damals nicht so einfach, irgendwie jetzt an so eine Anzahl Gigs zu kommen, dass man da von vernünftig leben kann.
Mhm.
Und habe aber auch gemerkt, dass es mir Spaß macht, dass ich eine Antenne habe. Ich finde, das Unterrichten, das ist ja schon eher so eine Berufung wie ein Beruf. Also wenn man es will und wenn man sich damit beschäftigt, dann macht es A einem Spaß und dein Gegenüber spürt es auch. Ob du dich ihm annimmst oder nicht. Oder ob du nur deine Miete rein unterrichtest und dir ist es eigentlich völlig wurscht, was aus deinem Gegenüber wird.
Ja.
Das und, war Musikschule damals?
Nee, das waren so Ausbildungen in Vereinen, in Musikvereinen, wo die jungen Leute gelernt haben.
Mhm.
Dann kam eine Musikschule dazu als Honorarkraft. Dann kamen andere dazu, dann habe ich wieder welche weggestrichen, weil es hat sich nicht gelohnt, war ein zu kleines Deputat und seit ungefähr 10, 12 Jahren ist es sehr konstant.
Und was machst du aktuell pädagogisch? Bist du in Frankfurt noch oder wie war das?
Nee, in Frankfurt war ich jetzt 6 Jahre an der Hochschule, jetzt schon Jazzposaune für Schulmusik. Das hat total viel Spaß gemacht.
Ja.
Richtig erfüllende Arbeit auch, aber so diese Lehrauftragssituation an Hochschulen ist, sagen wir mal,
unterbezahlt.
So lala. Ja. Ich habe halt natürlich auch einen Wahnsinnsanfahrtsweg gehabt.
Stuttgart, Frankfurt, ja.
Ich bin immer
Esslingen.
Genau, ich bin 6 Stunden unterwegs gewesen, hin und zurück, habe 4 Stunden unterrichtet. Da war der Verdienst einfach ein ganzer Tag futsch und da kam nichts bei rum. Das konnte man einfach nicht mehr machen. Ja.
Ich erinnere mich, so in der Zeit, du warst bei Udo Lindenberg. Wie lange bist du da jetzt in der Band?
10 Jahre.
10 Jahre.
11 schon, ja.
So ein bisschen zeitgleich, wie das bei mir und beim Johannes Golz auch mit Sing Mein Song und Gregor Meil und dann auch Bab. Wir waren irgendwann so wir haben diese ganzen kleineren Gigs alle immer so relativ ähnlich gespielt und dann waren wir plötzlich auf so einem Level. Wir sind jetzt Sideman und touren mit so relativ großen Projekten durch die Welt. Und dann hat man aber auch mal Bedarf nach einer Aushilfe, weil da irgendwas sich überlappt. Und dann waren wir immer in Kontakt. Wann hat der Uli mal Zeit, dass er für den Johannes bei Gregor spielen kann? Und wir waren dann immer so im Austausch. Und dann fiel auch immer so ein bisschen, wir haben immer viel über Autofahrten dann drüber gesprochen. Mann, es ist ganz schön komplex, wenn man so viel auf Gigs unterwegs ist. Du hast auch Familie. Und dann aber nebenbei, in Anführungsstrichen, noch die Unterrichtsjobs aufrechterhalten. Es gibt viele Leute, die dann irgendwann, wenn sie so viele Gigs haben, mal sagen, oh, jetzt das Unterrichten schmeiße ich jetzt weg. Aus welchem Grund auch immer. Also egal, ob sie die Berufung haben oder nicht haben, von der du gerade sprachst. Einfach weil es schwierig ist, diese Kontinuität zu liefern als Pädagoge, wenn man viel unterwegs ist. Wenn dann noch irgendwelche Studiosachen oder Anreise-, Abreise-Sachen so dazukommen, sind ja dann nicht nur die Gigs, sondern auch irgendwie so das Ganze drumherum. Ja, ja. Und du warst immer jemand, der so bodenständig quasi gesagt hat, nee, ich ziehe das durch, ich behalte die, behalte das bei. Obwohl man quasi auf der Bühne wahrscheinlich an einem Tag viel mehr Geld verdient. Auf der anderen Seite liefert einem das ja eine Sicherheit irgendwie. Und das hast du jetzt eigentlich die ganzen 10 Jahre so durchgezogen. Ne?
Ja, das war auch vielleicht auch der Antrieb, dass man einfach immer ein bisschen Bammel hatte, was ist danach und wie lange geht es gut.
Wie so ein Sicherheitsnetz auch.
Ja, ne? man hat so einen tollen Gig bekommen, ja. Was ich übrigens jedem wünsche, dass er einmal in seinem Musikerleben an so einen Punkt kommt, wo er zur richtigen Zeit am richtigen Platz steht.
Ja.
Und die Chance bekommt. Und, aber trotzdem immer dieses Gefühl, du hast gerade erwähnt, ich habe ja Familie, bin ja in der Versorgersituation.
Provider.
Dass man immer gucken muss, da dürfen keine großen Löcher entstehen zwischen irgendwelchen Tourneen oder.
Hast du auch mal überlegt, ganz wegzugehen vom Musikmachen und nur Lehrer zu sein?
Nee, das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ich merke das auch.
Ja.
Wenn so eine Phase ist, wo man wenig spielt und der ganze Alltag besteht nur aus Unterricht, dann versiegt da ein bisschen was.
Verstehe.
Und wenn das Musikmachen versiegt, dann versiegt bei mir alles.
Ja. Das also dir schon gemerkt. Wichtig, auf der Bühne zu stehen.
Das
und
ist Antrieb für alles.
Ist Antrieb für alles.
Ja. Ja. Das habe ich auch bei dir immer so wahrgenommen, muss ich sagen. Wir haben ja nicht nur die großen Sachen zusammen gespielt, wir haben auch mal kleinere Geschichten gespielt und ich habe es immer so wahrgenommen, das war egal, dass du jetzt quasi in dem Jahr mit Udo Lindenberg unterwegs bist und da ist die Nase nie nach oben gewachsen, so ungefähr, sondern es war immer so, man hat dann zusammen was gemacht. Es ging nicht um Kohle, sondern in dem Moment dann hast du Spaß daran gehabt, dass wir das jetzt gerade machen, egal was es war. Also so dieses am Musizieren noch Bock haben, so, das habe ich bei dir immer als wahnsinnig, einerseits habe ich mich da selber wohlgefühlt, weil ich das versuche auch so zu tun.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wie sagt man, infiziert das ja die anderen dann auch, wenn jemand einfach Bock hat, Mucke zu machen und eben nicht denkt, jetzt komme ich gerade von der großen Bühne, jetzt stehe ich auf der kleinen Bühne und belächle diese Situation so ein bisschen. Das war bei dir nie der Fall oder ist bei dir nie der Fall. Finde ich total geil. Und ebenso auch mit dem Unterrichten. Du hast das auch nie, es gibt ja Leute, die erzählen nicht, dass sie auch Galas spielen oder auch Hochzeiten spielen oder auch an der Musikschule unterrichten, weil sie das vielleicht als nicht so sehr kommunikationswürdig empfinden. Und es ist bei dir einfach so total normal. Du machst zig verschiedene Dinge und es ist vollkommen normal, dass es so ist.
Ja, es ist ja so, also das Unterrichten hat ja schon hier und da manchmal so, wie soll ich das sagen, so dieses in manchen Szenen, hast du genügend Gigs oder musst du unterrichten?
Ja, genau.
Und ich finde, es sollte eher heißen, kannst du unterrichten oder darfst du unterrichten?
Schön gesagt,
Weil das ist eine total wichtige Arbeit, eine sinnvolle Arbeit. Also, und klar, sehr unterschiedlich Leute, warum Leute mehr oder weniger unterrichten. Manche spezialisieren sich komplett darauf. Die Leute treffen unterschiedliche Entscheidungen, warum sie mehr oder weniger unterrichten. Es gibt Leute, die sind Vollzeitpädagogen. Das sind tolle Leute.
Ja.
Aber jeder muss ja für sich entscheiden, wie es für ihn funktioniert. Also für mich ist es so, ohne Musik funktioniert es nicht. Dann fällt bei mir auch die Unterrichtsflamme geht bei mir dann aus. Aber ich habe es, wenn ich spielen kann, dann habe ich auch total Motivation zu unterrichten.
Ja,
und versuche zum Beispiel auch Schülern dann Möglichkeiten zu schaffen, dass sie mal zu Konzerten kommen, wenn wir spielen oder wenn man in der Nähe spielt oder als wir da auf Tournee waren mit dem Udo und es gab Möglichkeiten, dann kommt hin, hört euch das an.
Das ist eine Motivation auch.
Ja, dann. Macht euch ein Bild, könnt es auch scheiße finden.
Ja.
Könnt es auch gut finden, kommt und hört euch Musik an und macht euch ein Bild und das, wie gesagt, akzeptiere aber auch natürlich, wenn Leute Vollzeitunterrichter sind, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, von denen ich auch viel abgucken kann, weil die dann noch ein bisschen mehr in der Materie drin sind. Mhm. Als Teilzeitunterrichter sind noch mehr, haben noch ein paar andere Tricks drauf und ein paar Dinge, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie gestalten. Und hab ich wahnsinnig viel gelernt. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das wertschätzt, weil ich glaube, dass die Musiker, so wie ihr zwei, wie die, eure Band, hier Pustefixe, diese Side-Leute bei so großen Acts, das ist schon einfach, das ist eine Handvoll.
Ja.
Das sind eine Handvoll Musiker, wahrscheinlich keine 100.
Wahrscheinlich, ein bisschen mehr wahrscheinlich,
bisschen mehr oder so,
ja, verteilt. Ja, ja,
die aber in so einer Situation sind. Und ich glaube, der ganz große Teil von uns Musikerinnen und Musiker sind Patchworker.
Genau. Mhm.
Aber ich muss sagen, also diese, ich habe ja auch lange Unterricht gegeben. Ich habe angefangen sogar mit Unterrichten. Also ich habe angefangen Musik zu machen, Gitarre zu spielen. Und dann hat man mich relativ schnell gefragt, ob ich in der und der Musikschule unterrichten möchte. Und das war für mich die ganze Zeit präsent immer. Na, und dann habe ich dann irgendwann, als mit Sing Man Song, als die Anfrage kam, habe ich dann das erste Mal gesagt, okay, ich lasse das jetzt mal komplett sein, weil ich habe da gemerkt, ich brauche eine Pause. Ich habe auch in 3 verschiedenen Schulen unterrichtet und ich war zu der Zeit auch in Eberbach, in der Musikschule, in der städtischen Musikschule. Also ich hatte wirklich tolle Schulen und es war aber so ein bisschen auch... ja, es war noch die FMW dabei, da habe ich jetzt wirklich so...
Frankfurter Musikwerkstatt.
Da habe ich auch selbst dann studiert irgendwann mal und dann hat man mich da gefragt, ob ich da unterrichten möchte. Also es ist irgendwie alles so, es war immer irgendwie präsent bei mir. Mir hat es auch immer Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, die wirkliche Interesse an Pädagogik und an Didaktik und an dieser Methodenvielfalt beim Unterrichten, die habe ich erst so richtig begriffen, als ich an der FMW bei Michael Nemmerle studiert habe, der da Pädagogik unterrichtet hat und Rhythmik. Da habe ich erst mal so verstanden, ah ja, okay, krass, es gibt ja noch mal so eine Welt abgesehen, also von dem Fachinhalt, sondern es gibt noch eine Welt dazwischen, nämlich mit Menschen irgendwie... Menschen zu verstehen und Menschen zu unterrichten und zu checken, was deren Stärken sind und so weiter. Ne? Ja. Und zu checken, wo man da ansetzen kann, damit man die weiterbringen kann. Und ich fand das fast ein noch interessanteres Feld als der Fachinhalt. Also für mich war das so eine Trennung. Ja. Und man gibt ja, wenn man jetzt Unterricht gibt, und das kennst du ja wahrscheinlich auch, man hat oft mit Schülern zu tun, die einen Leistungsstand haben, der sehr viel weiter unten ist als deiner.
Ja.
Und du kannst ja dann nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu machen, die dich interessieren, sondern du musst ja dann Sachen unterrichten.
Schon auf die Leute eingehen.
Genau, die an den Leistungsstand anknüpfen.
Ja.
Wie ist das jetzt für dich, wenn du so merkst, du hast jemanden, der ganz neu ist? Wie kriegst du relativ schnell raus, wo du da ansetzen musst?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja so einen Basisunterricht, dass man das Instrument erstmal so ein grundlegend ein bisschen beherrscht. Mhm. Und wenn man, es sind ja meistens Kinder, so bei der Posaune zwischen 8 und 10, 11, 12.
Hast du meistens Kinder? Also überwiegend?
Nee, ich hab auch Erwachsene.
Ja.
Also mein auch Anfänger?
Mein ältester Schüler ist keine blutigen Anfänger, aber 74 ist mein ältester Schüler.
Ja. 74?
74, ja. Und das ist natürlich eine andere Form des Gesprächs und des Umgangs, wie jetzt mit einem 10-Jährigen.
Ja.
Und aber ich merke, wenn man über eine Weile ja schon mal eine menschliche Basis zusammen hat und merkt, oh, der kommt einfach gern zu mir, wir verstehen uns, der hört mir zu, da sind auch oft Stunden dabei, wo dann natürlich jemand nichts geübt hat oder nur wenig, aber er kommt trotzdem gern. Mhm. Und man ist ja nicht nur Lehrer, man ist ja auch Mentor ein bisschen.
Mhm. Ja.
Und selbst wenn man über Musik redet, bringt das die Kids ja manchmal weiter.
Ja.
Ich hatte mal eine Schülermutter, die kam zu mir, nachdem der Filius aufgehört hatte, nach dem Gymi, und hat sie gesagt, das war total nett. Also ein großer Musikstar wäre er nie geworden. Aber die Zeit, die er da mit ihnen verbracht hat, die war Gold wert.
Ja.
Geil, schön.
Ja. Und das war ein wunderschönes Kompliment.
Geil.
Manchmal hockt man ja da und denkt, Mensch, ich krieg an den Kerl nichts dran, weil der einfach seine Interessen woanders hat oder auch sich mit dem Üben nicht anfreunden kann. Aber ich glaube, man darf es nicht unterschätzen,
Naja, was man da.
Diese gemeinsame Zeit und vor allem im Einzelunterricht muss man sich mal den Luxus vorstellen, wenn da ein Kind oder ein Jugendlicher eine halbe Stunde Zeit hat mit einem Erwachsenen und man hat dasselbe Thema, Musik, und man hat Zeit füreinander.
Ja.
Das ist
nicht mehr so, für viele genießen sowas nicht. One-on-one sozusagen.
Ja. Vor allem auch konzentriert. Ne? Ja. Also wirklich an einer Sache wirklich dran zu bleiben und intensiv an was zu arbeiten und auch mal einzuhaken, wenn man dann merkt, ja, du hast das jetzt schon gut gemacht, aber lass mal noch einen Schritt weiter gehen und das probieren und so. Also dieses Ausprobieren, wie weit man gehen kann. Oder manchmal ist es ja auch so, dass man dann einen Schüler überfordert ein bisschen und dann merkt, man muss wieder so ein bisschen Lockerheit reinbringen oder so. Ne? Also dieses Gespür für einen Menschen, ich glaube, da habe ich auch recht viel gelernt, so für mich, wie Menschen so reagieren mit dem, was ich denen beibringen will oder was ich ihnen sagen will.
Mhm.
Und man kann Schüler auch überfordern. Ne? Also das, ich finde das ein sensibles Thema und ich finde es aber auch wahnsinnig interessant, auf der Ebene zu arbeiten. Also abgesehen, ich meine, das ist ja ein krasser Kontrast. Du kommst von der Bühne runter, gerade bei Udo, ihr macht ja Stadien. Du hast so das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich, das ist Rock'n'Roll und ihr macht ja im wahrsten Sinne Rock'n'Roll und man hat dann so das Gefühl, man geht von der Bühne und es ist wirklich so, da hat Eric Clapton gestern noch gestanden, da hat, weißt du, diese ganzen, diese Größenordnung ist das ja. Und dann kommst du plötzlich in deinen Raum rein und es sitzt eine Schülerin vor dir, der du eine C-Dur-Tonleiter zeigst.
Ja.
Das ist ja ein krasser Kontrast.
Vielleicht gar nicht weiß, wer Udo Lindenberg ist.
Kommt schon immer mal vor, ja.
Aber das würde mich jetzt genau interessieren, wenn wir jetzt von diesen menschlichen Themen mal kurz weggehen und über die Organisation reden. Klar, du kannst dir die Unterrichtstage vielleicht irgendwie so legen, vielleicht nicht auf einen Freitagnachmittag, wo häufig Konzerte stattfinden, sondern wahrscheinlich legt man die sich dann gerne auf Montag, Dienstag, Mittwoch oder so.
Genau.
Trotzdem gibt es ja immer Situationen, wo man dann eben, ich gehe davon aus, du hast wöchentliche Termine normalerweise mit deinen Unterrichtstätigkeiten. Und das clasht ja häufig mal, wenn man eine Tournee hat oder wenn man auch andere Shows, Einzelkonzerte oder whatever. Und das war zum Beispiel für mich persönlich der Grund, warum ich mich dann vom Unterrichten entfernt habe. Ich hatte auch mal 3 Tage an städtischen Musikschulen, dann waren es mal 2. Es waren mal sehr volle Tage. Und ich bin einfach mit meinen Gigs so ans Limit gestoßen.
Ein struggling home,
obwohl die Schulleiter auch damals schon wirklich signalisiert haben, dass sie Bock haben auf mich als Lehrkraft. Ich bin aber einfach trotzdem mit dem Nachholen von Terminen nicht hinterhergekommen. Und manchmal auch haben Eltern nicht unbedingt ein Verständnis dafür gehabt, wenn schon wieder jemand anders da ist, also wenn ich eine Aushilfe geschickt habe zum Unterrichten oder so. Aber für mich war so ein bisschen einfach das der Hauptgrund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt entweder müsste ich weniger Gigs spielen, um die Unterrichtsjobs sinnvoll weiterzuführen. Dann gab es aber auch Situationen, wo ich dann den Eindruck hatte, okay, der Schulleiter sieht das nicht gerne, dass ich weg bin. Und dann habe ich mal reduziert auf einen Tag, in der Hoffnung, dass es irgendwie cool ist. Aber dann kommen so Dinge wie, du musst auch mal hier an der Sitzung teilnehmen oder du musst auch mal Vorspiel, Nachmittag und so weiter. Und das waren immer Sachen, wo es einfach geclasht hat. Und da musste ich, wir reden jetzt aber über so die Zeit 2005 bis 2010 oder so, musste ich einfach sagen, okay, das war mit dem aktiv viel Konzerte spielen nicht kompatibel für mich.
Ja.
So schade ich es finde letztendlich. Wie ist es bei dir? Kriegst du es gedeichselt? Sind die Schulleiter cool?
Ich habe es eigentlich hinbekommen. Es gab schon auch Wochen, die waren unfassbar voll. Ja. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, wenn diese Achse Lehrer, Schüler, Eltern, wenn die funktioniert und man ganz klar kommuniziert, also wenn ich jetzt mal auch jemanden gebraucht habe, der mich 2 Wochen vertritt, habe ich das mit der Schulleitung kommuniziert, habe jemanden gesucht, bin zum Beispiel in Stuttgart, haben wir ja eine Hochschule, habe den Prof dort gefragt, könntest du dir jemanden vorstellen, der das mal auch, wo man eine Win-Win-Situation erzeugt, der Lust hat, das zu machen und mal auch da ein bisschen die Nase reintaucht in diese Unterrichtswelt. Und habe geguckt, ob ich das Gefühl habe, ja, das ist so eine Persönlichkeit, die klickt mit den Kids.
Mhm.
Und das hat immer funktioniert.
Okay.
Also ich habe den dann auch vorgestellt, habe bloß ein kleines Briefchen an alle geschrieben, das ist der und der. Mhm. Und der wird das jetzt machen und so weiter und so fort. Und es gab eigentlich nie Stress. Also ich bin natürlich auch froh, dass auch meine Schulleiterinnen und Schulleiter damals das haben verstanden.
Das war aber, du warst dort als Honorarbar? Auf Honorar. Nee. Das war schon angestellt?
Das war schon angestellt, okay, aber cool. Halt nie. Ich habe immer kleine Deputate an zwei Musikschulen. Mhm. Weil sie dann schon auch gemerkt haben, was das denn auch für einen Musiker für eine große Sache ist. Und ich weiß wohl auch so, und gibt Leute, die das, wie du es gerade erzählst, die das nicht so toll finden, sondern die gern diesen Fokus auf die Schule haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn Schulleiter erkennen, dass so Spielermentalitäten, die muss man spielen lassen. Und dann, glaube ich, sind die auch im Unterrichten gut. Also wenn sie unterrichten wollen. Mhm. Wenn man denen das versagt oder so, dann ist es so, wie du es erzählt hast, dann hört man halt auf, weil es zu sehr struggelt und entscheidet sich fürs Spielen. Mhm. Weil man einfach ein Spielertyp ist.
Das ist eine interessante Frage, ne? Also ist ein Lehrer... Also ist es gut, wenn ein Lehrer auf Tour geht und Berufserfahrung hat und wirklich so diese Straßenerfahrung hat, diese Tourerfahrung? Oder ist ein Lehrer auch okay, wenn er einfach gar nicht rausgeht und einfach nur unterrichtet? Ich meine, in beiden Fällen gibt es wahrscheinlich gute Leute, ne?
Absolut.
Aber ich finde es auch immer spannend, weil ich meine, man hat den Schülern natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Man kann vielleicht, also was ich oft gemacht habe, man kann auch mal sagen, hey, ich hab einen Auftritt hier und hier, komm doch mal vorbei und kannst mal ein bisschen zugucken, kannst mal ein bisschen gucken, wie so mein Job so läuft. Vielleicht gefällt es dir auch gar nicht, wie du schon gesagt hast. Vielleicht gefällt es dir aber auch sehr gut. Ja. Und ich habe das auch oft gemacht, dass ich zum Beispiel Konzerte hatte und Schüler manchmal als Support habe spielen lassen. Ja, oder klar. Ich habe die dann irgendwo mit reingebracht, ja, weil ich mir dachte, hey Leute, ich habe hier eine Schülerin, die ist so fit, die schreibt Songs, die spielt Gitarre. Ich möchte gerne, dass sie hier zwei Songs mal singt. So, ne? Mhm. Und ich fand das immer total spannend, zu sehen, wie die dann so, wo du gemerkt hast, dass die dann so richtig nochmal reingehauen haben. Also die haben dann nochmal richtig irgendwie mehr geübt, mehr gespielt und es hat einen positiven Effekt gehabt. Es kann auch sein, dass die Schüler dann vielleicht ein bisschen Angst bekommen, aber das ist ja auch manchmal ein guter Effekt, weil es Motivation ist. Ne? Wenn man plötzlich merkt, das echte Leben kommt hier gerade auf mich zu und ich stehe auf einer Bühne, ich verbinde dieses fiktive Üben im Proberaum mit einer realen Situation. Mhm. Und ich finde, es hat einen sehr guten Effekt immer gehabt bei den Leuten, die ich so um mich hatte.
Also wenn ihr euch überlegt, wer war in eurem Leben der Impact, der euch dazu gebracht hat, dass ihr jetzt Profimusiker seid?
Ja.
Bei mir war es mein Musiklehrer an der Schule. Mhm. Gar nicht die Instrumentallehrer. Mhm. Die waren auch nicht in dem Bereich tätig, wo ich dann hingekommen bin, überhaupt nicht. Aber der Schullehrer am Gymi, ich habe die Szene noch im Kopf, 10. Klasse ungefähr, ich sitze auf dem Schulhof, sonnig, und der Musiksaal, die Fenster sind offen, und da kommt so Jazzrock.
Was war das für ein Stück?
Ich weiß nicht, wie viel.
Giant Steps.
Ja, irgendwie so Cantaloupe oder irgendwas.
Sowas, ja.
Und ich habe gedacht, was ist denn das? Abgefahren ist und bin dann da hochgeschlichen, habe mich aber nicht getraut reinzugehen, weil ich damals noch nicht so lange Posaune gespielt habe. Und dann habe ich einen Schüler aus der Stufe drüber mal angesprochen, was macht ihr denn da und so weiter. Und dann sagt er, komm mal mit. Und dann war es passiert.
Super.
Und der
Klassiker eigentlich.
Klassiker. Und der Musiklehrer hat uns so gepusht. Wir haben mit dieser Schulband gespielt bei Schüleraustauschen und das war der Wahnsinn. Und wenn man das jetzt für sich selber so auch versucht, oder wenn man es kopieren möchte, so wie der mit mir damals mich gepusht hat, möchte ich das gerne auch weitergeben. Mhm. Und dann,
ja, war eine Inspiration für dich.
Ja, und Schüler, die sich entwickelt haben, dass man denen Jobs verschafft und mal spiel doch mal hier mit und da brauchen sie in der Big Band jemand und da brauchen sie in der Big Band jemand. Mhm. Und dann kommen die so ins Rennen und dann steigt die Motivation.
Ja, klar, super.
Und das finde ich ein total schönes Gefühl, wenn die Schüler dann im Tritt sind und dann auch irgendwann mal so nach 10, das ist auch immer mal wieder passiert, nach 10 Jahren, hey, ich wollte mich mal wieder bei dir melden.
Ich habe neulich...
Wie geht's dir? Ich habe da was gesehen, mega, sollen wir uns mal wieder treffen?
Ja, geil.
Schön. Und du denkst, okay.
Da ist was passiert.
Da ist was passiert, ja. Wir haben eine Antenne füreinander und... ist interessiert aneinander. So, ne?
Ich habe neulich eine Situation gehabt, da hat sich jemand bei mir gemeldet wegen einer anderen Geschichte, der hatte Soli von mir transkribiert, die er auf einer Live-Platte gehört hat.
Ja.
Das gibt's doch gar nicht. Das erstmal gedacht, krass, was. Da wurde mir immer so sehr bewusst, was man für eine Vorbildfunktion hat. Ja. Das ist das geilste Saxophon so. Und da spielst du total inspiriert. What? Das ist ein Typ, der sich meine ganzen, der geiert nach meinen Instrumenten.
Ja, das haben wir ja damals auch
gemacht. Ja, aber ich habe, das ist nämlich das nächste Thema, worauf ich auch hinaus will bei dir. Es gibt ja von mir gar keine Solo-Alben unter meinem Namen. Das heißt, der hat sich das dann bei den Heavytones, wo ich mal als Gast war, hat er sich da was rausgehört und dann bei Bab was rausgehört und so. Merkt man immer wieder krass, was man für eine Vorbildfunktion hat für die Leute irgendwie.
Total.
Und da will ich jetzt auch nochmal bei dir drauf hinaus, jetzt vielleicht ein bisschen weg von dem pädagogischen Teil, sondern von dieser Frage, auch in unserem Titel heute Spezialist auf mit vielen Standbeinen. Wir hatten ja schon im Eingang gesagt, du bist Jazz-Posaunist, aber ohne Scheuklappen. Du spielst Pop, du hast erzählt, du kommst aus der Choralgeschichte mit Posaunenchor und das ist ja auch so ein bisschen, man hinterfragt sich ja wahrscheinlich selbst. Du hast Jazz-Posaune studiert und hast aber auch, wenn ich das richtig weiß, unter deinem eigenen Namen kein Jazz-Posaunen-Album herausgebracht.
Nee.
Andere Leute studieren, um genau das zu tun. Ja. Wie ist da so deine Sicht auf dich selbst oder was ist so dein Ziel gewesen und warum hast du den Weg so musikalisch eingeschlagen, wie du ihn eingeschlagen hast?
Ich glaube, weil er sich, so ergeben hat. Also man hat, als Mardi Gras für mich anfing, da war ich Teil einer großen Gruppe. Mhm. Dort hattest du immer die Möglichkeiten, auch solistisch mal den Kopf rauszustrecken und dich zu zeigen.
Mhm.
Und das war für mich immer, da entstand nie so richtig der Drang, dass ich jetzt unter meinem Namen Musik veröffentlichen möchte. Also alles, was ich bisher gemacht habe, war immer Teil einer Gruppe.
Aber du hast auch Projekte selber angestoßen.
Auch angestoßen.
Wo du schon auch Bandleader oder Co-Leader oder wie auch immer warst.
Co-Leader, genau.
Aber du bist jetzt also nicht nur ein reiner Sideman, sondern du hast schon auch Dinge, die du selber angestoßen hast.
Schon auch angeschoben. Genau, sowohl im kommerziellen Bereich als auch also so ein kleines Trio, wo man Hintergrundmusik gespielt hat, als auch Jazzbands im weitesten Sinne. Wenn ich mich selber beschreiben würde, so zwischen diesen Welten Rock, Pop und Jazz.
Ja.
Nie so voll im Jazz.
Ja.
Also, und.
Aber als du studiert hast, als du angefangen hast, war dir schon klar, das wird der Weg sein?
Nee, überhaupt nicht.
Du hast einfach Jazz-Posaunen studiert?
Und hast geguckt, was passiert.
Okay. Und kannst du dich erinnern an den Punkt, wo du das erste Mal so ein bisschen reflektiert hast und gesagt hast, was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich jetzt der Solist, bin ich jetzt der Sideman, mache ich jetzt Modern Jazz, mache ich jetzt Popmusik? Hast du das jemals so Step by Step dann hinterfragt?
Das machst du, glaube ich, dann, wenn du zum Beispiel merkst, dass du in einer bestimmten Szene gar keine Rolle spielst. Mhm. Also, dass sich da bestimmte Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben und du denkst, okay, warum ist das so? Ja, vielleicht einfach, weil ich auf der Szene nicht präsent bin und weil man das gar nicht mit mir verbindet.
Mhm.
Einfach, um sich selber auch zu erklären, warum man dann vielleicht dies und jenes nicht macht. Aber dafür macht man andere Dinge und ist dann dort auf dem Schirm von anderen Leuten, zum Beispiel von euch hier, meinem Gregor, weil man weiß, okay, das ist jemand, der auch in der Rock-Pop-Welt da unterwegs ist und der solche Musik halt gern macht. Ja.
Aber es hat für dich auch, klingt ja so, dass du da nichts vermisst oder nicht sagst, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, ich hätte gerne, oder gibt es Dinge, wo du sagst, das und das hätte ich gern gemacht, aber die Zeit hat nicht gereicht oder es hat nicht gepasst. Du klingst so, als wärst du zufrieden mit dem.
Nee, ich bin eigentlich total zufrieden. Natürlich denkt man immer, möchte man noch mal sowas auf die Beine stellen, wo jetzt wirklich dein Konterfei drauf ist, deine Musik oder deine Kompositionen oder dein Umgang mit Musik. Aber ja, das ist ja auch eine Sache, da muss man sich sehr drauf fokussieren und das kostet unglaublich viel Zeit und Arbeit. Und dann, das ist vielleicht, da kommt man dann jetzt vielleicht an den Moment, wenn man so viele Sachen macht, dass man einfach nicht genügend Zeit hat, um dann den Standard auch zu erfüllen, den man gern möchte, ja. Sondern bevor ich da jetzt so was Halblebiges dahin, dann lasse ich es lieber ganz sein.
Wenn wir jetzt von Standbein reden, so was, um nochmal jetzt so einen Überblick zu bekommen, was sind deine Standbeine? Du hast zwei Musikschulen.
Es waren zwei Musikschulen und das freie Musik machen.
Genau, und die Jobs, die du machst. Also Udo ist ein festes Projekt, das schon seit 10 Jahren ist. Und dann kommen aber immer noch so Sachen außenrum, jetzt Pop- und Rock-Anfragen. Genau. Und machst du auch noch so Choralgeschichten oder so?
Nee, es gab hin und wieder, dass man mal zum Beispiel eine Probe leitet bei einem Posaunenchor,
ja.
Oder auch eine Big Band coacht.
Ja.
Ich bin im Stuttgarter Großraum, gibt es einige Stadttheater. Heilbronn, Esslingen, Landestheater, dann gibt es die Musicalhäuser oben in Stuttgart.
Ja.
Und da bin ich eigentlich seit 20 Jahren immer wieder in den Häusern tätig.
Ja.
Und so ein Theaterengagement, das sind ja dann auch 20, 25 Gigs, die dann da dazukommen und dann mit eigenen Bands gemischt, ist es eigentlich bisher immer ganz gut aufgegangen.
Ja, wir haben dich schon auch auf dem Schirm, wenn da mal was ist, kann mal sein, dass die dann mal anrufen. Und
genau,
so.
Und du baust dir ein Netzwerk auf mit Kollegen, wo man sich aufeinander verlassen kann, dass man sagt, hey, könntest du für mich da, können wir den Job zu zweit machen, dann sind wir beide beweglich, falls noch irgendwas passiert und jemand eine total interessante Sache reinbekommt, dann kommt der andere auch leichter raus. Aber man muss immer gucken, dass die Verantwortlichen, so ein musikalischer Leiter, damit einverstanden ist. Ja. Sonst gibt es Knatsch. Und das will ich immer partout vermeiden.
So gibt es Sachen, die du wenn jetzt zum Beispiel Bläser zuhören oder jüngere Leute, die jetzt auch so in deine Richtung gehen, so, gibt es Sachen, die du empfehlen würdest, wo du sagen könntest, ey, darauf will ich immer achten oder ich würde auf jeden Fall immer gucken, möglichst so und so aufgestellt zu sein? Gibt es da irgendwas, was für dich immer funktioniert hat?
Das ist eine gute Frage.
So schwierig, ne? Weil bei jedem ist es anders, jeder hat eine andere Biografie.
Ja, natürlich gibt es, wie bei euch, bei euren Instrumenten auch, so ein paar technische Grundlagen, wo man sagt, okay, das muss passen.
Ja. Also in einem Chor zu spielen, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Ja, einfach vernünftige Instrumententechnik, dass man da einfach safe ist, sich mit bestimmten Musiken beschäftigen. Also wenn für einen eine Tür aufgeht in eine Richtung, wo man noch gar keine Ahnung von hat, dann kein Problem, dann hör dir die Musik an. Ist nichts leichter heute als das, Spotify an. Also bei allem Fluch und Segen, was das Thema angeht.
Ja.
Aber
zum Üben und zum
so ein Schlagwort.
Ja.
Und dann hast du quasi 80.000 Stunden Musik und kannst in die Musikrichtung eintauchen.
Ja, du willst und dann hören, einfach nur hören.
Hören, so. Hören, vielleicht so Phrasierung und so Sachen. Das sind Dinge, die man da total gut wahrnimmt. Und ich glaube aber noch viel wichtiger ist, wenn man mit anderen Leuten auf der Bühne steht, dann muss man einfach sozial kompatibel sein.
Ja, hilft.
Hilft?
Ja, sehr, sehr wichtig. Ja.
Also das ist fast ich will jetzt nicht sagen, mehr als die halbe
Miete. Wie lernt man das, wenn man es jetzt vielleicht nicht ist? Weil meistens merkt man ja nicht, dass man es nicht ist.
Wenn ich das wüsste.
Gute Frage vielleicht jetzt auch, weil wir alle ja irgendwie sozial irgendwo eingebettet sind, aber jeder hat so ein bisschen auf seine Macke, aber irgendwie kommt man dann doch klar. Ich finde es spannend, ne? Weil manchmal fragt man sich ja auch irgendwie, warum hat es in der Band nicht geklappt? Vielleicht war ich einfach nicht der richtige Typ für diejenigen oder so. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist das eine Komponente, die. Aber wie lernt man
auch
das?
Immer, ne? Oder auch zum Beispiel auch Respekt vor Leuten, die in anderen Genres unterwegs sind.
Genau.
Mhm. Also, dass man nicht sagt, oh, das ist ja das und das. Also,
sich nicht verschließen.
Oder dass man das ein bisschen aus einer gewissen Hochnäsigkeit betrachtet. Das ist nie gut.
Ja.
Weil die Leute, die in Musik stehen, unterwegs sind, machen das, weil sie es gern machen.
Mhm.
Und wenn man da mit genügend Empathie auf die Leute zugeht, finde ich, dann ist schon die halbe Miete.
Ja.
Und auch sich selber eine Chance geben. Manchmal hat man ja mit bestimmten Genres überhaupt gar keine Kontakte und vermeidet es vielleicht sogar auch. Und wenn man die richtige Person trifft, die einen da so ein bisschen mitnimmt, zum Beispiel war das für mich klassische Musik. Mhm. Ich habe mich mit einem älteren Freund, das ist ein klassischer Posaunist aus Stuttgart, und wir haben uns kennengelernt und haben uns gegenseitig unterrichtet.
Ah, okay.
Ich habe mit ihm Improvisation gemacht, weil er angefangen hat, nebenher in einer Big Band zu spielen. Und er hat mir klassische Musik nahegebracht. Mhm. Sie hat mich dann mitgenommen in die Oper und wir haben uns dann Sachen angeschaut. Und da entstand auf einmal Kontakte zu anderen Musikern aus der Oper und aus der Welt. Und ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich in einer Generalprobe, Mahler 8. Sinfonie.
Ja.
Das war der Wahnsinn. Das war Mahler-Sinfonien. Da waren 280 Leute auf der Bühne.
Wow. Da war auch für dich neu.
Das war für mich auch neu.
Mhm. Cool.
Und das hat mich einfach schwer beeindruckt. Und dann,
geil.
Mahler Glenn hast du aber auch gespielt, fällt mir da mal ein. Ne?
Nee, Mahler Glenn.
Nein?
Hab ich, das war eigentlich der Rob und...
Habe ich irgendwie so im Kopf gehabt, dass du auch
nicht sehr mal ausgeholfen in der Show, ja. Yellow habe ich gemacht.
Ja, richtig, genau.
Yellow, die zwei Schweizer Elektro-Pioniere.
Stimmt.
Das ist vielleicht auch noch so eine Frage, weil das jetzt auch immer mal wieder bei uns aufkam, seitdem wir den Podcast machen, dass so interessierte Kollegen oder auch angehende Kollegen schreiben, wie wird man denn Fernsehmusiker? Ich möchte gern Fernsehmusiker. Oder in deinem Fall, wie wird man denn Posaunist bei Udo Lindenberg? Auch da einfach, wie bist du an diesen Job gekommen? Wer hat dich da angerufen und warum?
Das war der Noah Fischer. Wir sind befreundet. Das ist der Saxophonist dort. Mhm. Oder einer der beiden Saxophonisten. Genau. Der Noah hatte gespielt in Hamburg, in Berlin beim Musical Hinterm Horizont.
Mhm.
Da gehört er zur Orchestercast dazu. Mhm. Und als Hinterm Horizont dort gespielt wurde, ist der Udo da auch immer mal aufgekreuzt und hat sich das angeschaut. Und dann haben die Bläser vom Musical auf der MTV Unplugged-Platte 1 haben da die Bläserparts gespielt. Und so entstand der Kontakt. Und irgendwie war er dann in der Situation, für den 2014 war das, für 4 Stadionkonzerte einen Bläsersatz zusammenzubauen. Und da hat er mich gefragt.
Aber der Noah, der kommt ja auch aus dem Schwäbischen ursprünglich.
Aus Sigmaringen, ja.
Und das heißt, du kennst ihn von früher, von Musical-Geschichte.
Ja, wir haben nebeneinander gewohnt, während dem Studium.
Ja.
Und waren halt Buddies.
Also
im Grunde...
Connections von früher sozusagen.
Connections von früher. So,
ja.
Ich kenne den, der kennt den, ich kenne den. Und dann ist einer mal am Drücker und baut sich die Buddies halt drumherum.
Genau, genau.
Ich denke, bei euch war es ähnlich.
Genau, ne? Das ist ja, weil viele Leute denken immer, ich muss jetzt ein gutes Video raushauen auf Instagram und dann kriege ich sofort einen Job auf dem Level irgendwie. Und auch bei uns, wenn man mich fragt, wie bei dir, also zumindest bei mir mit Matthias, bei Sing Mein Song, warum spiele ich bei Sing Mein Song? Weil Matthias und ich zusammen studiert haben und Matthias hat einen Bläser angerufen, den er musikalisch cool fand, aber auch, wo er sagt, den kenne ich gut, mit dem habe ich schon Zeit verbracht und mit dem weiß ich, das könnte nett werden, wenn man Zeit miteinander verbringen muss, zwangsläufig, wenn man viel Zeit im Studio, ruft man auch die Leute an, auf die man auch Bock hat und da reicht dann wahrscheinlich ein reines Instagram-Video nicht aus, um den Job zu bekommen, sondern das sind einfach Kontakte, die man hat, weil man die Leute schon kennt.
Mhm. Man ist auch ein bisschen Glück dabei natürlich.
Total,
absolut. Auf jeden
aber
Fall.
Die Connection, die Connection, ich habe einen Schüler gehabt, der ist zum Studieren gegangen in Mannheim. Und dem habe ich auch gesagt, wenn du da anfängst, connecte dich mit so vielen Leuten, wie es geht, ohne Vorbehalte.
Ja.
Und zwar auch an der Hochschule studiert er, aber auch an der Poppe.
Ja.
Guck, dass du dich mit so vielen Leuten connections. Wenn da einer durchstartet und ihr seid befreundet und der braucht eine Posaune, dann bist du der da Posaune spielt.
Ja, genau. Ja, es gibt ja auch, connecten hat ja so mehrere Ebenen. Ne? Also ich glaube, also du kannst ja zum einen jedem deine Visitenkarte in die Hand drücken und trotzdem interessiert es niemanden. Also das ist so ein Weg. Und es kann aber auch sein, dass du einfach von deiner inneren Einstellung einfach in so eine ganz bestimmte Richtung gehst und immer irgendwie auftauchst einfach. Und dass du halt sagst, hey, ich will irgendwas auf die Beine stellen. Ich will auf die Bühne und ich will meinen Status so nach vorn bringen mit Interesse oder mit so einer ganz klaren Haltung. Ich gehe genau in die Richtung, dass ich dann am Ende auch irgendwo in die Richtung gehe und zwangsläufig irgendwo landen werde.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch so dieses Mindset, dass man sagt, okay, ich entscheide mich, Musiker zu werden und ich sehe andere Leute, die mich inspirieren und ich weiß, ich will in diese Richtung gehen.
Mhm.
Ich glaube, dann wird auch immer irgendwo, wirst du irgendwo landen.
Ja.
Ich glaube, das hatten wir alle so ein bisschen. Wir wussten, glaube ich, alle von Anfang an, hey, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann gehe ich dahin, weil ich in meinem Leben später da auch stehen will, weil das ein Weg ist, den ich einschlagen will. Ja. Und nicht, weil ich sagen will, ja, ich guck mal, wo die nächste Party läuft und mache halt mit, weil ich irgendwie vor Leuten stehen will. Ja. Ich glaube, es geht wirklich darum, das Mindset zu entwickeln, von dem ich gerade erzählt habe. So auch ein bisschen.
Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet, dass die junge Generation, also die jungen Leute, also die so Mitte 20 sind jetzt und so Bands gründen, dass die sich viel mehr auch so über Social Media kontakten. Mhm. Hey, ich habe dich da gesehen. Das ist so was, da bin ich ein bisschen außen vor. Also ich bin jetzt Social Media mäßig echt ein bisschen faul.
Das hat sich sicherlich auch geändert, das muss man schon sagen.
Ja, und das ist so eine ganz andere Generation bei mir. Also wenn ich schalte ja mal was poste, dann ist das so meine Form von Social Media.
Ja gut, es läuft ja auch so bei dir. Ne? Also du,
bist,
du kommst ja so schon ein bisschen aus dem Leben eines Musikers schon, also bist ja da schon drin. Und bei Social Media ist ja dann oft so, dass man auch erstmal zu Hause sitzen könnte. Man kann sich aber trotzdem präsentieren schon mal. Also es kann ja auch ein Sprungbrett für viele sein dann so. Ne? Aber du würdest dann halt wahrscheinlich, es ist auch immer die Frage, ob du Videos machst von deinem Gig, wo du gerade auf der Bühne stehst, von deiner Halle oder von deinem Open-Air-Konzert, wo du stehst, oder ob du von zu Hause was postest. So, ne?
Ich habe manchmal eher so das Gefühl, man muss mal wieder ein Lebenszeichen bringen für diese Social-Media-Kontakte, dass man noch da ist. Ja. Vielleicht auch, mein Thema ist eher so, man wird älter. Ich bin schon über 50 und da kommen junge Leute nach und die fangen an, mit ihren Freunden Musik zu machen. Und es gibt bestimmte Szenen, da würde ich sagen, da ist man als älterer Musiker nicht mehr an vorderster Front.
Ja, klar.
Und da, das ist so ein Thema, was einem so ein bisschen durch den Kopf geht.
Ja.
Und wo finde ich denn noch Möglichkeiten, auch jetzt mit einem Alter über 50 Musik zu machen? Zum Beispiel in Theatern, da ist das Alter jetzt, spielt jetzt keine Rolle, aus meiner Sicht. Oder auch bei Musical-Theatern spielt es auch keine Rolle. Aber das beschäftigt einen und das ist sowas, da kommt jetzt eine andere Generation, die es irgendwie ein bisschen anders macht, wo man merkt, okay.
Also aber ich glaube, man vergisst oft, dass die Leute, die damals jung waren, als du auch jung warst, ja auch mit älter werden.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also man vergisst es oft. Man denkt dann immer so, die Popstars, die damals Popstars waren, mit denen ich aufgewachsen bin, die bleiben immer in dem Popstar-Stadium, aber die werden ja auch älter.
Ja.
Und ich denke mir immer so, es wird immer irgendeinen Platz geben. Also wenn du immer Interesse hast und immer... Ich habe da mittlerweile keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor so... Ich habe es vor kurzem mit jemandem davon gehabt, von wegen so Altersarmut. Ne? Was mache ich, wenn ich jetzt gar keine Jobs mehr kriege? Manchmal kriege ich so Panikanfälle.
Du hast so viele Gitarren, die du verkaufen könntest.
Ja, allein wenn ich die verkaufe, könnte ich eine Woche davon leben. Aber das geht mir auch durch den Kopf. Deswegen so, ne, um wieder darauf zurückzukommen, mehrere Standbeine. Ich glaube schon, also ich bin auch jemand, der schon so ein bisschen versucht, so alles Mögliche dann auch irgendwo zu checken, was ich machen kann. Also ich habe einen Patreon-Kanal, ich mach jetzt YouTube, mache mehr Videos. Das hat mich aber auch interessiert. Ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt Angst hatte, nicht mehr überleben zu können, sondern weil ich einfach Bock drauf hatte.
Ja.
Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die irgendwie wachsen können. So, ne? Wie so irgendwo kleine so Samen einpflanzen, die dann irgendwie so vielleicht mal sich in einen Baum verwandeln.
Mhm.
So sehe ich das ein bisschen. Und ich hoffe auch immer, dass also das sind jetzt meine Standbeine, von denen ich rede, dass die mit der Zeit auch so, auch wenn sie erst noch klein sind, trotzdem irgendwie ein bisschen wachsen können und dann zu einem richtig handfesten Standbein werden, von dem ich dann auch leben kann. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, klar, man wird älter und entweder kommt dann so jemand um die Ecke und ruft dich an und sagt, hey, ich brauche jemanden in meiner Band, der genau das macht, was du machst und das vom Alter her passt auch.
Ja.
Cool, alles cool, dann kann man, solange man fit ist, dann noch auf Tour gehen. Aber es kann ja auch sein, dass es nicht so ist und dass man halt irgendwie dann vielleicht auch wieder gucken muss, dass man vielleicht eine Festanstellung kriegt als Lehrer oder sowas. Ne?
Ja.
Diese Möglichkeiten gibt es ja auch alle.
Ja.
Aber ich glaube, und dadurch, dass sich die Welt auch weiterentwickelt und Social Media, YouTube und diese ganzen Channels auch irgendwo eine Möglichkeit sind, sich darzustellen und auch damit professionell irgendwie zu arbeiten und Geld zu verdienen und das als Werbekanal zu nutzen und vielleicht auch als Einnahmequelle.
Ja.
Ich glaube, es kommt schon dazu und ich finde schon, dass, ich finde es interessant, das nutzen zu dürfen, zu können und dass das überhaupt geht in unserer Generation. Finde ich schon spannend auch.
Ich glaube, jetzt zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, mit Patreon, das ist ein Kanal und da kann man seine Musik und seine Kunst quasi der Außenwelt zur Verfügung stellen gegen eine Gebühr, die Leute, wenn sie das verfolgen wollen.
Ja, die können einen Mitgliedsbeitrag, du kannst den selber bestimmen. Mhm. Du kannst sagen 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, 100 oder was auch immer.
Du machst aber Content quasi.
Ich mache Content jede Woche und Christoph Moschberger ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Trompeter-Kollege von uns auch bei Sing My Song damals. Ja. Der hat einen sehr guten Patreon-Kanal, der mittlerweile wirklich gut funktioniert. Ich glaube, er hatte damals 150 Patreons und hat da regelmäßig Partituren, Noten, Tricks, Ratschläge über die ganze Trompeter-Community da bereitgestellt. Und das ist für ihn so ein Standbein, glaube ich auch. Und das ist bestimmt auch ein bisschen gewachsen mittlerweile.
Ist ja aber auch eine Form, so wie er das dann macht, wenn er sagt, wenn du sagst Noten und so weiter, ist eine Form von Pädagogik. Mit einem anderen Medium.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber finde ich super. Ja. Ne?
Der Vorteil dabei ist, ich habe auch mit Christoph darüber gesprochen, der Vorteil ist natürlich, dass du die Zeit, wann du das tust, selber bestimmen kannst. Ja. Und das ist eben nicht one-on-one, sondern du nimmst ein Video auf und stellst die Dinge bereit, lädst es hoch. Und wenn du weißt, ich fahre jetzt 4 Wochen auf Tour oder 3 Wochen Urlaub, dann musst du halt vorarbeiten und die Sachen zur Verfügung stellen. Und die Leute haben dann Zugriff drauf und so weiter und so fort. Das ist eben der Riesenunterschied bei der Nummer. Ob jetzt dieses Thema online oder one-on-one im Raum, da kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt geil oder wie auch immer ist. Aber letztendlich hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich eine andere Art von Unterrichten.
Weil du es ansprichst, das fand ich ganz spannend eigentlich während Corona. Es war ja so, dass dann diese ganze Unterrichtswelt quasi in dieses Online-Medium eingetaucht ist. Ne? Zum Teil waren wir völlig überfordert. Zum Teil gab es aber auch Institute, die da ratzfatz aufgestellt waren, mit guter Technik. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, okay, das ist jetzt ein anderes Medium. Und ich habe es erstmal positiv betrachtet. Ich betrachte es eigentlich immer noch positiv. Es ist eine andere Form des Unterrichtens. Mhm. Es war aber auch nicht neu. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Leute Unterricht genommen haben bei Musikern in Amerika, dann war Skype einfach das Tool der Wahl.
Ja.
Und es ist eine Frage, wie man damit umgeht und wie man das dann macht. Und nicht immer denkt, das ist jetzt die B-Variante, sondern das ist eine Alternativvariante.
Genau.
Und für so Leute wie diese Spielertypen, von denen wir da immer sprechen, wäre das eigentlich ein super Tool. Weil, wisst ihr es auch, ne? Wenn wir auf Tour sind, dann hat man so viel Zeit, so tot zu schlagen.
Ja, tagsüber.
Man fährt irgendwo hin, dann fährt man auch noch nachts irgendwo hin und dann hängt man den ganzen Tag irgendwo rum und macht nichts außer Zeit tot schlagen.
Ja.
Also bei mir gehört das absolut zum Tagesablauf dazu mittlerweile und ich habe total Bock drauf und ich habe bei mir auf meinem Patreon-Kanal 2 Kanäle, das ist einmal so ein Basic-Kanal, da kriegen die Leute einfach immer für 3 Euro im Monat immer Gitarrentipps und mal ein Leg oder mal irgendwie eine Stunde lang oder 20 Minuten, wo ich erzähle über irgendwelche Sachen, ganz gitarrenspezifisch, Tonleitern, Dreiklänge, Kirchentonleiter, bla bla bla, also richtig Fachinhalt sozusagen.
Ja.
Und das versuche ich halt möglichst interessant rüberzubringen, damit es spannend bleibt. Und dann gibt es einen zweiten Kanal, der heißt From the Inside. Und da darf man 10 Euro bezahlen. Und da ist aber so, dass ich dann Leute mit auf Tour nehme, jetzt wie hier zum Beispiel. Und dann über so Inside-Stories rede, wo ich so bin und was mich so beschäftigt. Und manchmal rede ich auch über ein Buch oder über Sachen, die mich als Musiker weiterbringen. Das ist mehr so was für Leute, die das professioneller vielleicht angehen wollen oder noch mal tiefer blicken wollen. Und ich finde, das ist so, das macht total Spaß. Und man kann, wie du schon gesagt hast, man kann selber bestimmen, okay, ich mache jetzt einfach, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt habe ich ein Thema und jetzt mache ich davon ein Video. Und ich finde es spannend und ich finde es spannend, dass das geht mittlerweile. Ne? Das war früher nicht so üblich. Es gab zwar YouTube schon vor 10 Jahren, da kam das gerade so, aber mittlerweile kann man sagen, ja, man kann sich jetzt speziell für meine Inhalte anmelden. Da, ne?
Naja. Jetzt, ohne dass du jetzt sagen musst, wie viel Kohle da reinkommt, Patreon und YouTube im Vergleich, wie ist es bei dir? Kann man das von den Einnahmen, also kann man so eindeutig sagen, YouTube ist viel weniger, Patreon ist mehr, also einfach so kostennutzmäßig?
Ja, Patreon ist auf jeden Fall mehr, weil das eine sichere Einnahme ist, weil die Leute da sich anmelden.
Ja, abomäßig.
Ne? Abomäßig. Ja. Und bei YouTube ist es halt so, ich muss halt wahnsinnig viele Videos machen
und
richtig dranbleiben.
Zu befriedigen, sozusagen.
Und ich muss am besten noch schaffen, dass Videos eine hohe, also viele Aufrufe bekommen.
Ja.
weil dann natürlich mehr Geld reinkommt. Ja. So, ne? Also das ist bei mir noch auf dem Stand, der so im Wachstum ist, wo ich aufbauen muss. Aber ich muss eigentlich jede Woche ein gutes YouTube-Video machen, das schaffe ich gar nicht. Ja. Das ist wirklich super schwierig, weil ich ja noch Musiker bin. Ja. Wenn ich jetzt Vollzeit machen würde, dann würde ich halt einfach jeden Tag in mein Studio gehen und Videos produzieren und so. Ja. Aber das, wie bei dir auch, ich könnte das nicht nur machen, ich will auch raus auf die Bühne, mir würde das dann fehlen. Und deswegen versuche ich das zu mischen.
Ich würde sagen, das ist die Quelle. Also ich merke, es ist bei mir, es ist die Quelle.
Wenn der Mix nicht, aus allem.
Wenn ich nicht Musik machen kann, dann versackt das andere auch irgendwann.
Ja.
Und dann würde ich vielleicht auch lieber Koch werden oder so.
Und das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt ist ja die Frage...
Der Koch ist da.
Die Meile-Band frisst uns im Hintergrund das Essen weg.
Und jetzt
wenn wir jetzt hier den Podcast noch weiterlaufen lassen, ist es alles weg und wir gehen gleich auf die Bühne. Und das ist ja auch die Quelle, die Kohlenhydrate nämlich, die wir brauchen, um gleich mit guter Laune auf der Bühne zu stehen.
Das hast du schön gesagt.
Oder ist das nicht ein romantischer Abschluss?
Ein wunderbarer Abschluss.
Es hat inzwischen auch aufgehört zu regnen, man kann jetzt aus dem Zelt hier wieder rausgehen. Geil, Uli, dass du am Start bist und
Spaß
auch
gemacht,
für den Podcast hier da warst heute. Und,
schöner Talk, wie man immer so von dem einen ins andere kommt, finde ich immer spannend.
Ja, vom Hüllchen auf Stückchen.
Ein kleines Credo für die Pädagogik, genau.
Ja,
im weitesten Sinne muss man das so sagen. Ja, genau, absolut.
Sehr schön, ich freue mich, wenn es rauskommt.
Genau, schaltet ein, teilt den Podcast gerne auch und schreibt uns gerne auch auf YouTube, kann man ja kommentieren und schreibt uns auch gerne Mails, wenn ihr Fragen habt und oder auch, wenn euch das gefallen hat.
Sehr gut, das war die Nummer 46.
So ist es nämlich.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.